Es gibt in der Welt viel schwere Lebensschicksale, viel Leiden, und ich denke auch heute Morgen, jeder von Ihnen hat in seinem Leben viel Schweres. Und wenn wir uns um das Kreuz Jesu heute Morgen sammeln, dann ist der einzige Unterschied darin, dass uns sein Leiden nicht niederdrückt und nicht beschwert, sondern uns tröstet, ermutigt und fröhlich macht. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. O Haupt voll Blut und Wunden, wir singen vom Lied 63 die Verse 1, 4 und 6. Herr, unser Gott, wir stehen heute betroffen um dein Kreuz, weil wir erst da sehen, wie feindlich unsere Menschenart gegen dich eingestellt ist, wie viel Hass, Unversöhnlichkeit dich trifft. Und wir beugen uns auch hier unter unsere Schuld. Das ist unser ganzes Wesen. Weil wir dich oft nicht lieben und dich nicht haben wollen und dein Wort von uns stoßen. Aber wir danken dir, dass du uns dieses Zeichen deiner Liebe gibst. Du stehst ein für jeden von uns. Keiner von uns ist dir unwichtig. Du opferst dein Leben, damit wir Frieden mit Gott bekommen, dass jeder von uns seiner Versöhnung gewiss werde, dass jeder von uns es für sich genau haben kann und darauf fröhlich leben kann. Du hast alle Schuld durchgestrichen. Wir dürfen jetzt alles, was uns beschwert und bewegt, unter dein Kreuz legen. Und du sprichst uns frei und machst uns gerecht. Wir wollen alles vor dir jetzt hinlegen und bekennen, weil wir deine Vergebung, deinen Frieden brauchen. Und so wollen wir es jeder für sich dir in der Stille sagen. Wir danken dir, dass das Blut Jesu Christi uns rein macht von aller Sünde. Amen. Wir hören die Posaunen.
Die Schriftlesung steht in Markus 15, Vers 20 bis 37. Als sie ihn nun verspottet hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und gaben ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen, und zwangen einen Mann, der gerade vom Felde kam, ihm das Kreuz zu tragen. Das war Simon von Kyrene, der Vater des Alexander und des Rufus. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Und sie wollten ihm Wein mit Myrrhe zu trinken geben, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und auf eine Tafel war seine Schuld geschrieben, der König der Juden. Und sie kreuzigten zwei Räuber mit ihm, einen zur rechten und einen zur linken von ihm. Und die vorübergingen, schmähten ihn und schüttelten ihre Köpfe und riefen, Ha, der du den Tempel abbrichst und ihn in drei Tagen wieder aufbaust, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Ebenso verspotteten ihn auch die hohen Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und sagten untereinander, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen, der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir es sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als einige, die dabei standen, das hörten, sagten sie, siehe, er ruft nach Eli. Da lief einer hin und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf einen Stab, wollte ihm zu trinken geben und sagte, Halt, lass sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Aber Jesus schrie laut und verschied. Jetzt singen wir von dem Lied 66, Du großer Schmerzensmann, Vers 1 bis 3.
Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Vers 7, steht das Wort, das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Herr, mach uns ganz rein von allem. Amen. Das aufgerichtete Kreuz ist eine Anklage. Das ist tatsächlich so, dass Gottes Sohn keinen Raum hat in dieser Welt. Was hier beschrieben ist, das ist so geschehen und das drückt viel aus. Die Hände, die niemand verletzt haben, die nur gesegnet haben, die auf den Schwachen und Kranken gelegen sind, sind von Nägeln durchbohrt. Und der Mund, der so viele getröstet hat, der wird zum Schweigen gebracht, weil Jesus keinen Raum hat in dieser Welt. Wenn wir so etwas Schweres hören, dann wacht in uns der Wille auf, wir müssen die Welt ändern. Die Welt muss anders werden, damit so etwas sich nicht mehr wiederholen kann. Nicht erst heute im 20. Jahrhundert sind fast alle Menschen von der fixen Idee besessen, wir ändern die Welt und wir schaffen das Böse ab. Das ist eine gute Idee. Und da kann man dafür kämpfen. Und es gibt viele Programme und Ideologien und Pläne, wie denn nun endlich in unserem 20. Jahrhundert etwas Neues werden kann, dass Menschlichkeit wachse, Gerechtigkeit aufblühe, dass sowas sich nie mehr wiederholen kann. Das ist an der Passionsgeschichte sicher auch zu beobachten, dass man sagt, furchtbar, dass es solche Kirchenführer gibt in der Welt. Schaut sie mal an, diese heuchlerischen Typen. Und die Politiker, natürlich von einem Besatzungsregime, Pilatus, Militärdiktatur, da haben wir's. Das kennen wir ja schon lang, wie in Südamerika, weg mit denen, dann wird die Welt neu. Da kann man alles zeigen mit den Fingern und brandmarken und sagen, wir haben's Programm, wie man die Welt ändert. Nur überraschend ist ja, dass in der Bibel nie diese Lösung erkannt wird. Ach, man denke manche, die waren eben früher ein bisschen unterbelichtet, die waren nicht so politisch-demokratisch entwickelt wie wir. Warum haben die noch nicht erkannt, dass man die Welt ändern kann und dass man das Böse abschaffen kann? Man muss sich nur richtig drum mühen. Sehr überraschend ist das. Die erste Christenheit hat nie zu einem Rachefeldzug aufgerufen. Bekämpft die Römer und ihre Macht. Ihr seht, wie schlimm das sich ausgewirkt hat auf Jesus. Wären die Römer nicht gewesen, wäre Jesus nicht gekreuzigt worden und daraus das politische Programm. Oder gegen die eigene Kirchenstruktur und den Hohen Rat, dieses zwielichtige Gremium merkwürdiger Männer. Warum nicht? Warum nicht? Neulich hat mich wieder einer gefragt und gesagt, warum sind denn eigentlich bibeltreue Christen politisch nicht aktiv in den Bewegungen? Und einer hat mich gar angefragt, ob er in diesen Tagen nicht Räume im Gemeindehaus bekomme für sein so oder so geartetes Programm. Sie haben ganz recht, dass bibeltreue Christen sehr zurückhaltend sind gegenüber dem Revolutionsschwindel, dem man hier und da in der Welt so viel vertraut. Dass Christen sagen, und wenn auch den Pilatus wegjagt und gegen die Regierung kämpft und für das Programm eintretet, Gerechtigkeit und Frieden gibt's dadurch noch lange nicht. Die Passionsgeschichte legt ja den Finger darauf, dass es nicht Pilatus war und nicht der Hohe Rat, sondern die Sünde, die sich auch in mir findet. Der Grund allen Weltelendes und Weltübels, aller Ungerechtigkeit, aller Gemeinheit ist die Sünde. Und darum irren die Revolutionäre. Nicht, dass wir dagegen sind, wenn sie hier und da einige Besserungen erreichen, aber dass die Lösung nicht möglich ist. Darauf legt die Bibel den Finger. Und darum hat Jesus so wenig an politischen Aktionen hinterlassen, ja überhaupt nichts. Darum haben die ersten Christen sich so merkwürdig distanziert verhalten zu den vielen Weltverbesserungsvorschlägen. Darum müssen wir heute Morgen davon reden, was es mit dieser Sünde auf sich hat. Mein erster Punkt, das Problem Nummer eins dieser Welt ist die Sünde. Ja, dass ich riskiere, überhaupt so etwas in den Mittelpunkt einer Predigt zu stellen. Sie haben doch schon lange gemerkt, dass das Wort Sünde ja in unsere Zeit nicht mehr hineinpasst, dass die Teenager bloß noch kichern müssen, wenn sie das Wort Sünde hören und manche überlegen, lächeln und sagen, da sind wir doch wirklich drüber hinaus. Wir sind doch auch in der Kirche so weit gekommen, dass das Wort kaum mehr vorkommt. Jeder Prediger macht einen riesen Bogen drumherum, damit er das Wort nicht mehr in den Mund nehmen muss. Und damit das irgendwie anders nennen kann und den fortschrittlichen Programmen sich öffnet. Warum eigentlich gibt es im 20. Jahrhundert Sünde nicht? Schlimmer als je zuvor wird in unserem Jahrhundert Sünde sichtbar. Ich will es Ihnen ganz einfach zeigen. Nehmen Sie die großen Leiden dieser Welt. Was in der Welt an Not und Elend gibt, zum Beispiel Unterdrückung, Wegnehmen der Menschenrechte, hungernde Kinder. Sagen Sie, sind das Naturschicksale?
Das geht alles auf Sünde von Menschen zurück. Was steckt denn hinter der Unterdrückung? Was steckt denn hinter den Kriegen? Doch kein Naturgesetz. Das war doch kein Taifun, kein Erdbeben, sondern Menschen haben in Sünde gehandelt, getrennt von Gott. Die ganzen Leiden dieser Welt, bis auf ganz wenig Ausnahmen, sind alle vermeidbar, wenn der Mensch keine Sünde hätte. Wie wäre unser Zusammenleben? Dann gäbe es keine Ehescheidungen mehr, dann gäbe es keine Kriminalität, dann gäbe es keine Trunksucht. Wenn es keine Sünde gäbe, dann wäre unsere Welt heil. Das ist ja die große Verblendung in unserer Zeit, dass man Sünde nimmer erkennt. Die Wurzel von fast allem Elend in dieser Welt ist Sünde, handgreifliche Sünde. Und wenn wir Menschen das Evangelium predigen, dann legen wir wirklich den Finger auf die Lösung, wo sie möglich wäre. Und zwar auch der wirtschaftlichen Verelendung der Menschen. Auch da, wo Menschen hungern. Es könnten alle satt werden, wenn es keine Sünde gäbe in der Welt. Wir müssen doch an die Wurzel der Probleme hin. Und nun sagen wir sehr leicht, ja, aber Sünde in meinem Leben, wir denken vielleicht an ein paar herausragende Unrechtsdinge unseres Lebens. Da steht im gleichen Vers im 1. Johannesbrief, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Der gekreuzigte Jesus will den Finger drauflegen, dass das unsere Not und unser Problem ist. Darum kommen wir in unserem Leben nie an das Gute. Darum sind wir so unversöhnlich. Darum sind wir so zerfahrene Menschen, weil in uns die Sünde wohnt. Wir haben gute Pläne, aber wir können es nicht erreichen. Dann können wir uns natürlich betrügen und sagen, wir haben die Weltprobleme, das ist der Regen und das ist der Brezhnev. Nein, die Probleme liegen in uns. Da ist die Macht der Sünde. Wenn Sie nach einem großen Regen im Wald spazieren gehen, da hat es Pfützen auf dem Weg und da sehen Sie das Wasser und Sie sagen, das ist klares, sauberes Wasser. Wenn Sie ein Stecken nehmen und in dieser Pfütze herumstochern, werden Sie merken, wie Sie auf einmal den Dreck aufrühren und dieses so scheinbar scheinende Wasser plötzlich ein trübes, schmutziges Wasser ist. Das ist natürlich auch so bei uns. Wir können lange Zeit meinen, mein Leben ist klar und rein und sauber, ich habe nichts getan. Spätestens dann, wenn das Wort Gottes uns aufrührt, in uns herumstochert, dann kommen uns Dinge ins Bewusstsein. Es ist eine unangenehme Sache, sich dem Licht Gottes auszusetzen und zu erkennen, nicht nur hier und da haben wir gesündigt, sondern unser ganzes Wesen ist Sünde. Weil wir die Verbindung zu Gott verloren haben, sind wir mit einem ganz falschen Denken behaftet, mit einem bösen Willen erfüllt. Wir sind eigensüchtige und selbstsüchtige Leute. Wenn die Mutter die Blue Jeans ihres Sohnes nach den Sommerferien wäscht, da weiß sie, da ist sicher Dreck drin. Das sieht man schon, da hat es ein paar Flecken. Aber wenn sie dann das Waschwasser ansieht, dann weiß sie erst, wie dreckig die Hose war. Das merkt man erst nach dem Waschen. So dreckig, das habe ich mir nicht vorgestellt, dass unsere Sünde so schwer ist, so dicht, so gefüllt, das merken sie erst am Opfertod Jesu. Keiner von uns hat das vorher geglaubt. Vor unserer Bekehrung dachten wir alle, hier und da haben wir ein paar Schäden in unserem Leben. Aber das zieht sich ja durch unsere ganze Persönlichkeit hindurch. Das Problem Nummer eins dieser Welt ist Sünde. Und wenn wir Christen nicht mehr davon sprechen, werden wir schuldig, weil Menschen gar nicht mehr die Nöte erkennen können. Gerade in diesen Tagen ist es mir schwer, wenn so viele, selbst im christlichen Raum, so viele Ideologien wieder heimisch werden, wo man meint, man könne Weltfrieden schaffen, indem man ein paar Waffen ächtet. Das wäre ja schön. Dann wären wir doch gleich dabei. Wenn damit die Not weggenommen würde, dass die Welt in sich uneins ist und von einem Fürsten dieser Welt getrieben wird. Das ist doch das Furchtbare. Und wo die Christen das nicht mehr erkennen, dann können sie auch gar nicht mehr diese Ideologien abwehren. Heilung kann nur geschehen, wo die Sünde besiegt und überwunden ist. Das ist das Zweite. Wäscht Poren tief rein. Sie nicht. Sie nicht. Sie kriegen Sünde in ihrem Leben nicht weg. Wir haben oft schon davon gesprochen. Wenn Sie gegen Sünde ankämpfen, machen Sie das Problem nur schlimmer. Haben Sie es mal probiert, gegen Ihre Selbstsucht anzukämpfen, gegen unreine Gedanken? Da entdecken die Psychologen sicher was Richtiges, dass es ganz furchtbare Verkrampfungen im Menschen gibt. Und wir spüren, wie wir Mächten hilflos ausgeliefert sind. Ich kann Sünde in meinem Leben nicht besiegen. Das bildet man sich so leicht ein, aber kämpfen Sie doch mal damit. Heute ist das ja so lässig, dass jeder sagt, ja sicher, ich habe das und der Mensch hat eben seine Schwächen. Und da zeigt uns die Botschaft vom Karfreitag, vom Kreuz auf Golgatha, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das geht hindurch und macht uns rein. Ich verstehe das nicht. Wie soll das möglich sein? Soll das mich frei machen? Wir hören heute viele Leute, die sagen, das Blut, Blut, Blut kann ich nicht hören. Mir hat mal ein Autofahrer erzählt, wie er eine Alpsteige hinunterfuhr. Und da merkt er im Scheinwerferlicht, wie plötzlich im Straßengraben sie eine Hand regt und wedelt. Und da sieht man ein zerbeultes Fahrrad an einem Baum. Und dann guckt ein blutüberströmter Kopf aus dem Graben raus. Und dann sagt er ganz offen, ich habe Gas gegeben, ich kann kein Blut sehen. Ich kann kein Blut sehen. Das ist am Karfreitag so unheimlich, dieses Blut. Dann ist er weitergefahren. Hat die erste Hilfe versagt. Wir sind so empfindsam, dass wir oft davor stehen vor dem Kreuz von Golgatha und sagen, das ist so blutig, das passt gar nicht für mich. Und es gibt ja eine ganze Polemik, die sagt, das ist eine Schlachthaustheologie. Ich weiß gar nicht, wie hoch der Prozentsatz der Christen ist, der evangelischen Christen, die längst auf die Sühnebedeutung des Blutes Jesu verzichtet hat. Ob es nur noch ein ganz kleiner Rest ist, der daran festhält, das Blut ist es, das mich rein macht von aller Sünde. Nicht das Kreuz macht eine Schlachthaustheologie, sondern diese Welt ist ein Schlachthaus. Angefangen vom Verkehr, von den Krankheiten, von den Kriegen, von den Hungernden an. Und das ist unsere Schuld. An dieser Welt arbeiten wir mit. Und keiner kann sich von der Verantwortung entziehen. Wir auch versucht, friedlich zu leben. Das Blut Abels schreit gen Himmel. Wir sagen, ich kann kein Blut sehen. Das verstehe ich. Weil die Welt voll von Blut ist. Und da setzt Gott ein Zeichen großen Ausmaßes, heilendes Blut. Heilendes Blut, das ist etwas anderes als dieses anklagende Blut. Das kann man ansehen. Und wenn man sich's wirklich bewusst macht, dann sagt man, nichts tröstet mich so sehr wie dieses Blut, das Schuld zudeckt und wegnimmt. Das ist doch der Trost. Der frühere bayerische Kirchenpräsident Hermann Betzel sagt von der Sünde unseres Lebens, Sünde ist nicht nur hier und da geschehen. Unser ganzes Leben ist durchsündet. Aber das Blut Jesu Christi löst uns. Und wenn Sie wissen wollen, wie Sie frei werden wollen vom Bösen, wie Sie ein neuer Mensch werden, nur indem Sie sagen, Jesus Christus, dein Blut für mich vergossen. Und dann geschieht etwas, dass die Mächtigkeit der Sünde weicht. Und das ist in der Tat so, dass das Böse eine Macht über uns hat. Das hält uns im Griff. Wenn Sie einmal hören, wie Menschen, die ganz ehrlich sind, das sagen, ich wollte das gar nicht mehr. Ich wollte frei werden von der Sucht. Und dann kommt's über mich und dann greift mich's. Und ich sage, genau so ist es. Mit der Lüge, mit der Unreinheit, mit der Unkeuschheit, mit der Sucht, mit allen Leiden. Was macht mich frei? Ausgesprochen vor Jesus als Sünde und dann sein Blut drüber. Dann hat die Sünde keinen Zwang mehr auf uns. Das verspricht uns Jesus. So werde ich sie los. Unter seinem Kreuz niedergelegt. Er allein kann mich lossprechen und frei machen. Wir werden nicht frei von der Macht der Finsternis, indem wir dagegen anrennen. Aber das Blut Jesu Christi macht uns rein, wäscht Poren tief rein, wirklich. Bis in die innersten Phasen unseres Herzens hinein. Dass ich es erkenne, es ist Sünde, es ist ein Schlag gegen Gott. Die Dinge unseres Lebens sind eben nicht nur hier und da einen anderen verletzt oder eben selbstsüchtig gehandelt, sondern jedes Mal Sünde, die Jesus betrübt und sein Leiden nötig macht. Das ist Sünde. Dass man einen Abscheu davor bekommt und sagt, ich will sie hassen, diese Sünde. Ich will sie loslassen. Ich will sie nimmer haben. So rein macht er uns. Ganz rein. Dem Blut Jesu Christi ist nichts unmöglich, gar nichts. Und es ist uns zur Ermutigung noch erzählt, dass neben Jesus ein Terrorist am Kreuz hing und Jesus ihm zuspricht, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, weil er sein Leben als Sünde erkennt und die Vergebung verlangt. Das ist der Schlüssel, damit jeder frei werden kann. Und es darf jetzt keiner denken, aber meine Bindungen sind viel schlimmer. Es gibt nach der Bibel keine naturmäßige Bindung, die nicht aufgelöst werden kann durch das Blut Jesu Christi. Es gibt keine Perversion des Charakters, dass man sagt, ich bin eben so veranlagt, dann muss ich sündigen. Durch das Blut Jesu Christi wird ein Mensch zurückgebildet in das, was Gott einmal aus ihm machen wollte. Das Blut Jesu Christi macht rein bis in unser Denken, Fühlen und Empfinden hinein, macht Menschen zu neuen Kreaturen. Das Blut Jesu Christi hat diese Macht. Darum muss vom Blut Jesu Christi wieder gesprochen werden, weil allein das Blut Jesu Christi frei macht. Heute jeden Menschen. Jetzt noch eine Konsequenz daraus. Da liegt unsere Weltverantwortung. Wir sprechen heute viel von der Weltverantwortung der Christen. Wir haben einen Auftrag. In der Welt gibt's unsagbar viel Unrecht und Leiden. Die Hungernden, die Unterdrückten, die Ausgebeuteten, die von wilden Wüstlingen beherrschten Völker. Was sollen wir denn tun? Nie gibt uns Jesus da einen Auftrag, merkwürdigerweise nie, gegen diese Regierung und gegen das Programm anzukämpfen. Aber er hat seine Jünger beauftragt, für Gerechtigkeit zu kämpfen, natürlich, für Frieden zu kämpfen, aber für eine Gerechtigkeit, die kommt aus der Tiefe, aus der Porentiefe, ganz von unten, von neuen Menschen her. Und darum wissen Sie, warum auch bibeltreue Christen selbst in sozialistischen Staaten so zurückhaltend sind und sagen, die Gerechtigkeit, die Sie auf Ihr Programm geschrieben haben, ist gar keine Gerechtigkeit. Solange Menschen selbst vor Gott Ungerechte bleiben und ihr Wesen nicht verändert wird. Das soll uns bewegen in unserem Weltauftrag, dass wir uns nicht von jeder verrückten Ideologie fesseln lassen, sondern dass wir wieder eintreten für die Menschen, für die Gebundenen, für die Leidenden, für die Unterdrückten und ihnen sagen, wo es neu wird, wo Gott ihr Leben verändern kann. Das hat Auswirkungen, natürlich auch, warum nicht in den politischen Raum hinein, aber die Wurzel muss zuerst besiegt werden. Und darum kann man direkt sagen, eine Christenheit, die jetzt nur für sich selbst lebt, das geht gar nicht. Ich kann nicht am Karfreitag nur da sitzen und sagen, das ist schön, dass wir das einmal wieder hören, was Christus uns gibt. Diese Botschaft muss dieser Welt verkündet werden. Wo sind diese Boten, die es weitersagen? Gehen Sie doch hinaus und reden Sie mit den Menschen drüber. Sagen Sie, wo Gott Gerechtigkeit will und dass Gott Menschen neu macht. Das dürfen wir den Haltlosen, den Gestrandeten sagen, den gebundenen Menschen. Wir als Gemeinde von Christen, wir haben einen Sendungsbefehl, der uns hinausschickt zu den elendesten der Menschen. Es sollte in unseren Versammlungen so sein, dass unter uns die einen Ehrenplatz bekommen, die am wenigsten Hoffnung haben für ihr Leben, die verzweifelt sind, die ausgeflippt sind, die keinen Mut mehr haben. Aber wir wollen das auch wieder wissen, dass das Evangelium Welt verändert, das Evangelium viel mehr als die wandelbaren politischen Ideologien. Das hat uns einst Festo Kevensre klar gemacht, wie das die Christen in Uganda bewegt hat, wenn doch ein Idi Amin bekehrt werden könnte zu Jesus. Das ist Christenauftrag. Und Sie haben recht, das Land leidet mehr denn je heute. Das ist gar nicht getan, indem man die Personen auswechselt. Wenn doch dies der Welt noch einmal geschenkt wird, dass Menschen zum Glauben an Jesus kämen, Sünde vergeben bekommen und neu werden, natürlich haben wir eine Weltverantwortung, aber eine geistliche Weltverantwortung, dass wir nicht mit weltlichen und fleischlichen Waffen kämpfen, nicht weil wir das nicht dürften, sie dürfen es, sondern weil das Heil nicht bringt. Das sind Veränderungen, die wir nicht gering achten. Aber das Heil kommt allein aus dem Blut Jesu, das Menschen im Glauben für sich annehmen und darunter vollständig erneuert werden. Wir wollen einen Hass bekommen, einen Hass gegen die Sünde, eine Leidenschaft anzutreten gegen Sünde, nicht bloß mit Worten, sondern im Ringen um Menschen, dass sie loslassen und sich zu Christus umwenden und ihm gehorsam werden. Das soll uns bewegen für unsere Gespräche. Wie oft sind Sie in Gespräche hineingestellt, wo Sie spüren, dort bricht eine Ehe auseinander, dort sind Erziehungsnöte, dort sind Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Wissen Sie, dass Sie, nicht Psychologen, Sie haben das Heilmittel in der Hand, um alle Nöte dieser Welt zu wenden, indem Sie die Sünde aufspüren in seelsorgerlicher Liebe und dann Menschen sagen, das Blut Jesu Christi macht dich rein von aller Sünde. Ich darf dir's zusprechen, wirklich, weil Christus seine Jünger ermächtigt hat, dass sie einander die Sünden vergeben. Ich lege so großen Wert darauf und habe selbst unsere kirchliche Abendmahlsordnung an dieser Stelle ein klein wenig abgeändert. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern und die Sündenvergebung zugesagt bekommen, dann weiß ich es aus meiner eigenen Lebensgeschichte, wie leicht sich das Missverständnis einschleicht, dass man denkt, es war eben der Priester, weil er der Talar anhat, vergibt er mir die Sünden. Nein, wir bekennen es noch einmal miteinander. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Nicht der Pfarrer. Das Blut Jesu ist, das mich rein macht. Und Sie bekennen es, indem Sie es noch einmal sprechen. Amen. Ja, darauf stehe ich. Das ist der Grund, dass ich frei werde von den alten bösen Dingen, die mich anklagen. Wenn doch die Christen wieder erkennen würden, wie sie Vollmacht haben, die Welt zu verändern, hineinzugehen in die politischen Konflikte, in die wirtschaftlichen Konflikte, in die Armut, in das Elend, auch unseres Volkes und unserer Stadt. Das ist Ihnen nicht verkündigt, damit Sie es jetzt hören, sondern damit Sie Botschafter der Versöhnung werden. Sie können schon am heutigen Tag beginnen, Menschen diese Versöhnung weiterzugeben, Menschen heil zu machen, indem Sie sie aufs Blut Jesu Christi hinweisen. Das ist unser Auftrag und unsere Pflicht. Dazu braucht uns der Herr Weltverantwortung, aber eine geistliche Weltverantwortung. Und erlauben Sie mir die letzte Frage an Sie selbst. Deckt das Blut Jesu Christi Ihre Sünde ab, dass sie weggeworfen ist in das Meerestiefe und sie niemand mehr vorholt? Sonst nehmen Sie diesen Karfreitag und nehmen das Blut Jesu Christi, damit Sie ganz rein werden von allem. Amen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. 420, alle vier Verse.
Beten. Herr Jesus Christus, wir sehen die ganzen Weltnöte und auch die eigene Schuld unseres Lebens. Wir haben übel getan und viel Unrecht findet sich in unserem Leben. Herr, verzeih uns, dass wir es oft so leicht nehmen, wenn wir nur für uns selbst leben und deinem Wort nicht gehorsam sind. Wie viele andere seufzen unter uns. Und wie viele andere haben unter uns zu leiden. Wir möchten dir danken, dass dein Blut uns ganz rein macht. Selbst Schuld, die lang zurückliegt, die wir nie mehr reparieren können, kannst du jetzt ganz vergeben. Und dann kannst du unser ganzes Wesen neu machen. Du kannst uns frei machen von allem Zwang des Bösen, dass wir nicht mehr Knechte der Sünde sein müssen. Du kannst uns so umgestalten, dass wir Früchte deines Geistes hervorbringen. Darum bitten wir dich. Und wir danken dir, dass du uns diesen Auftrag gibst, den wir so oft versäumen, in dieser Welt an vielen Menschen diese Versöhnung zu vollziehen in deinem Namen. Du sendest uns nun wieder hinaus und in eine friedelose und leidende Welt. Wir wollen dort Botschafter deiner Versöhnung sein. Herr, vergib uns auch dies, dass wir deinem Evangelium so wenig zutrauen, dass wir oft immer spektakuläre Sachen suchen und dann die Seelsorge an anderen vernachlässigen. Gebrauche uns zu diesem Dienst mitten in dieser Welt, dass wir Menschen heil machen dürfen und sie zu Werkzeugen deines Friedens werden. Wir bitten dich für deine ganze Christenheit, für dein Volk, dass sie wieder ihre Vollmacht erkennen, was der Dienst ist, zu dem du sie sendest, dass wir das Wort deiner Versöhnung weitersagen mitten in dieser Welt und gib, dass dieses Evangelium Heilschaft, mitten auch in den Konflikten, in den Krisengebieten der Welt, mitten in dem Unrecht. Wir wollen Großes wirken in deinem Namen und trauen dir große Dinge zu, weltweit, durch dein Wort, durch dein Evangelium, durch deine Boten, die unterwegs sind. Gebrauche auch uns an einem Platz deines Reiches dazu und segne uns in diesem Dienst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
421, Vers 4 von dem Lied »Eines wünsche ich mir vor allem anderen«. Ich darf Ihnen noch sagen, dass Albert Knapp, der Freund Ludwig Hofackers, dieses ganze Lied gedichtet hat nach einer Predigt von Ludwig Hofacker, die ihn tief beeindruckt hat. Und das geht hier zurück, und ich darf doch bei dem Namen unserer Kirche auch daran erinnern, dass dies eine enge Beziehung eben zum Leben Ludwig Hofackers hat. Wir singen den vierten Vers. Heute Morgen die frohe Nachricht gehört, dass Hartmut Stebsen Mädelchen geboren bekommen haben. Das ist doch schön, da freuen wir uns mit. Da hinten sitzt die Oma, von der Sorte kann man gar nicht genug kriegen, von den lieben Stebs. Das gehört auch mit hinein in unseren Gottesdienst. Wir sind ja schließlich eine Gemeinde. Wir haben ein Krankenpflegeseminar wieder angesetzt mit dieser Australierin, die ja schon einmal hier war, und zwar Freitagabend, 8., 9. Mai, 10. Mai, dieses Wochenende bei uns im Gemeindehaus. Frau Seemann nimmt das in die Hand. Frau Seemann, wenn Sie nachher vielleicht unter die Empore gehen könnten, dort, wo immer Frau Ludwig da hinten steht, dass wer Interesse hat, mit Ihnen noch sprechen kann, da liegen auch die roten Zettel, wenn Sie die zur Hand nehmen. Das ist ein Seminar für Krankenschwestern, aber für alle geöffnet, vor allem um die Frage, wie man Kranken beistehen kann bei Leiden und Sterben. Das ist uns eine große Freude, weil hier in einer biblisch tiefen Weise eine seelsorgerliche Hilfe geboten wird. Wir sind sehr dankbar, dass dieses Seminar möglich wird. Wenn Sie Krankenschwestern kennen, machen Sie diese doch darauf aufmerksam. Wir haben gehört und gemerkt, dass hier ein Mangel ist. Und das ist von der weltweiten evangelikalen Schwesternvereinigung, die hier diese Sekretärin aussendet. Und das ist eine sehr gute Gelegenheit, dass sie bei uns ist. Sie hat ja einmal vor einem Dreivierteljahr hier auch im Gottesdienst ein Grußwort gesagt. Wir haben eine Gebetserhörung erlebt. Unser Dr. Valenta, der ein Gemeindemitarbeiter ist, hat hier eine Anstellung bekommen als Physiker. Jetzt brauchen wir noch eine Vier-Zimmer-Wohnung. Vielleicht können Sie hier mithelfen, wenn Sie gerade eine wissen. Er will heiraten und wir sind froh, wenn dieses junge Paar unserer Gemeinde erhalten bleibt. Das wird so auf den Sommer etwas werden. Dann fragen mich immer wieder Leute mit Polenpaketen. Es gibt ja immer nur besondere Gelegenheiten, wo man Gutes tun kann. Wir sind dankbar, dass wir durch Familie Ludwig auch Adressen bekommen können. Auch unser Missionsbund Licht im Osten hat jede Menge Adressen. Wenn Sie selbst Christen suchen in Polen, evangelische Christen, Sie können in Korntal beim Missionsbund sich Adressen schicken lassen. Wer aber sagt, ich komme nicht zum Paketpacken, können Sie uns die Spenden geben, wir geben sie dann weiter, dann packt Familie Ludwig die Pakete. Das dürfen Sie also, wie Sie es halten wollen. Jedenfalls möchte ich daran erinnern, dass es also unkompliziert gehen kann, wer sich gedrängt fühlt, an dieser Stelle etwas zu tun. Unser Opfer heute ist für die evangelischen Kirchen in der DDR bestimmt, vor allem für den Aufbau der diakonischen Einrichtungen. Da liegt auf Ihrem Platz so ein Faltblatt, wo alles Nähere draufsteht. Und nun will uns Jesus seinen Segen geben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.